Hallo, wir sind das Podcast-Team Friederike Brinker,
Tamara Fitztum
und Marco Masur.
Sabina Fasli ist Amerikanistin und Zeitschriftenforscherin. Wir sprechen darüber, wie Zeitschriften sich in den letzten Jahrzehnten verändert haben, wie man Zeitschriften eigentlich liest und was der Unterschied zwischen einer Zeitschrift, einem Indie-Magazin und einem Zine ist. Und los geht's!
Sohne und Solche. Ein Podcast über Menschen und wie sie sich unterscheiden. Und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen. Mit dem Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung.
In der Zeitschriftenforschung erforscht man zuallererst Zeitschriften.
Wow.
Das ist halt ein extrem weites Feld und das firmiert im anglophonen Bereich als Magazine Studies oder Periodical Studies. Und das gibt es in einer eher historischen Ausprägung. Da beschäftigen sich WissenschaftlerInnen dann, wie gesagt, mit alten Zeitschriften, Objekten, bis zurück zum ersten Magazin.
Mhm.
In den Magazine Studies stehen eher zeitgenössische Zeitschriften im Vordergrund auch. Also 20. Jahrhundert, 21. Mhm. Jahrhundert. Und das ist der Bereich, in dem ich mich eher verorten würde.
Welche Zeitschriften liest du, also für deine Arbeit?
Ich lese tatsächlich sehr breit alles Mögliche, um einen Eindruck zu bekommen, was gibt es überhaupt, was für unterschiedliche Varianten und Ausprägungen, was für neue Entwicklungen gibt es. Aber ich habe natürlich Schwerpunkte.
Mhm.
Und zwar interessiere ich mich besonders für die Style Press in den 80er Jahren in England. Also in London gibt es da so drei Titel, die zeitgleich auf den Markt kamen.
Was ist Style Press?
Style Press, genau. Also es geht um drei Titel, The Face, ID und Blitz.
Mhm.
Wären normalerweise so zusammengefasst als Style Press. Und die haben eine Art neuen Zeitschriftentyp entwickelt, in dem der Fokus nicht allein auf Mode lag oder allein auf Musik, sondern alle möglichen Themen, die Lifestyle-relevant sind, vermischt wurden.
Mhm.
Und daran kann man zum Beispiel auch sehr interessante Varianten der Humandifferenzierung studieren, wie nämlich Marker, Labels, auch Indizes neu zusammengestellt werden und neue Typen und neue Figuren erschaffen werden auf der Seite. Also ein Beispiel, wie man in der Style Press Humandifferenzierung finden und untersuchen kann. Also vor allem das Wie der Humandifferenzierung, nicht so sehr bestimmte Kategorien, sondern wie werden Unterschiede gemacht und wie werden sie zur Anschauung gebracht? Wie erscheinen sie in Zeitschriften? Das wäre zum Beispiel in der ID, wie gesagt, 1980 gegründet und auf den Markt gekommen. Und der, also gegründet von Terry Jones, der war vorher bei der Vogue, tatsächlich der britischen. In ID wollte er dann etwas zeigen, was es im Mainstream-Zeitschriftenmarkt zu der Zeit nicht gab, was keine Rolle spielte und wofür sich niemand interessiert hat, nämlich Street Style.
Ah.
Also nicht Couture-Mode, wie man es in der Vogue finden würde, sondern er fand halt interessanter, was tragen die Menschen auf der Straße. Und das kam so, dass er da überhaupt drauf gestoßen ist. Ein Fotograf, der auch für die Vogue gearbeitet hatte, hat ihm Fotos angeboten, zunächst von Punks, die er halt als Straßenszenen aufgenommen hatte. Und sowas konnte man natürlich in der Vogue nicht bringen. Sie haben dann daraus ein Buch gemacht. Und dann ist aber Steve Johnston, dieser Fotograf, nochmal losgezogen und hat einfach Menschen auf der Straße fotografiert in sogenannten Straight-Ups, einem bestimmten Bildformat, wo einfach Menschen vor der Passanten gesagt hat, stellt sie sich vor die Hauswand, dann hat er sie abfotografiert. Also Ganzkörperporträts. Und die erschienen dann in der ersten ID nebeneinander. Mhm. Und diese Zeitschrift ID erschien in einem sehr ungewöhnlichen Format, nämlich zwei DIN A4 Seiten, die an dem kurzen Ende zusammengetackert waren. Also
quasi andersrum.
Landscape. Mhm. Genau, also es war horizontal sehr viel größer, also länger als eine normale Zeitschriftenseite, aber nicht so hoch.
Ja, ja, genau.
Genau, wie eine Straße nämlich. Mhm. Und da erschienen diese Fotos von Menschen, die er halt auf der Straße fotografiert hatte, nebeneinander mit so ganz kurzen Porträts, wo sie sagen, was sie tragen und so ganz stichpunktartig aufscheint, was sie, also er, es wird dann, sie werden dann gefragt, was ist eure Lieblingsbands und solche Sachen, aber ganz, ganz kurz, wie so stenografisch auch abgekürzt, wurde das dann, also sind diese Texte dann auf diese Fotos wie so geklebt, das sieht dann zine-artig aus, tatsächlich. Und als Leserin kann man sich dann diese Straßenszene angucken und bekommt halt unterschiedliche Menschen so vorgeführt, kann überlegen, so was für Typen sind das? Das eine ist dann ein Punk, dann gibt es andere Subkulturen, die da auftauchen, irgendwie Mods, irgend so ein Heavy Metal, Typ in einer Heavy Metal Weste und so. Das ist halt eine Variante, in der die Leserin angeregt wird, darüber nachzudenken, ja, wie unterscheiden die sich oder wie auch nicht, weil die halt einfach dadurch, dass sie so nebeneinander aufgereiht sind, fast wie so einer polizeilichen Aufstellung, das wie so implizit diese Frage stellen. Was haben wir gemeinsam, was nicht und dergleichen. Und das blieb dann bei ID auch ein wiederkehrendes Genre, das Straight Up. Das wäre so ein Aspekt der Zeitschriften, den ich mir genauer angesehen habe und den ich da ganz interessant fand. Und außerdem, also es gibt noch mehr, natürlich, nämlich überhaupt die Frage, was dieses Style bedeutet in der Style Press, weil das dort als Ressort Mode ersetzt, also Modestrecken sind dann überschrieben mit Style, zum Beispiel im Inhaltsverzeichnis. Und das lag zum einen auch daran, weil in diesen Zeitschriften versucht wurde, auch Männer als Konsumenten zu gewinnen.
Und bei denen funktioniert der Begriff Mode einfach nicht, oder?
Ja, das war wahrscheinlich eine der Überlegungen, genau.
Also welche Unterscheidungen zwischen Menschen werden denn eigentlich in diesen Zeitschriften gemacht?
Also allgemein frage ich eher danach, wie Unterscheidungen gemacht werden in und um Zeitschriften. Und wenn man aus dieser Perspektive auf Zeitschriften blickt, dann beginnt das Unterscheiden eigentlich schon beim Kauf. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine Zeitschrift im Zeitschriftenladen kauft, geht man dann zu den Männerzeitschriften, zu den Frauenzeitschriften, zu Hobby, zu Kochen. Gibt es auch gerne dann Reisen, ist dann auch gerne mal noch eine Kategorie, also was dann ja auch oben auf den Schildern steht, über den Regalen. Und allein da ist auch schon interessant, wo bestimmte Zeitschriften einsortiert werden. Ich hatte mir das ganz zu Anfang meiner Forschung mal angesehen in Zeitschriftenläden. Und zwar stehen die sogenannten Herrenmagazine wie Playboy oder Penthouse gerne in der Wirtschaftsecke.
Okay. Wie kommt's?
Man nimmt wahrscheinlich an, dass dort die Männer hingehen.
Ah, also ja, man will wahrscheinlich nicht eine Kategorie Softporno da stehen haben. Ne?
Genau.
Ja.
Und dann sind die auch noch dadurch markiert, dass die immer im obersten Regal stecken.
Mhm. Damit nur die großen Männer drankommen?
Ja.
Vielleicht nicht die Kinder, ja.
Vor allem nicht die Kinder, aber auch
die
das
auch nicht
ist
in die
dann
Wirtschaftsecke
halt
gehen.
Vermutlich gehen die in die Kinderecke,
ja.
Genau. Aber eigentlich ist das auch schon eine Szene der Humandifferenzierung, ne?
Ja.
Wer kommt daran?
Ja, also auch diese Frauenmagazine, die würden sich ja wahrscheinlich auch in Hobby einsortieren lassen, oder? So, wenn Mode ist ein Hobby.
Ja. Genau, könnte man nämlich auch denken. Und warum hat Kochen ein eigenes? Ist Kochen ist auch ein Hobby? Also
ja, das stimmt, das stimmt. Aber eins, wo man regelmäßig neue Rezepte braucht und dann vielleicht ein bisschen öfter zu so einem Magazin greift, als...
Das kann sein.
Wenn man sich für Fallschirmspringen interessiert, was man vielleicht nicht jeden Tag macht.
Das ist auf jeden Fall keine eigene Rubrik,
ja,
Fallschirmspringen. Genau. Was ich damals auch auf jeden Fall in einem Laden gesehen hatte, war, dass Tattoo-Magazine stehen bei den Musikmagazinen. Also es wird angenommen, dass du, wenn du dich für Musik interessierst, interessierst du dich auch für Tätowierungen.
Mhm.
Also solche Entdeckungen kann man dann da machen, was schon anzeigt, dass da halt Differenzierungen am Werk sind, ne? Und dass LeserInnen mit diesen irgendwie schon so vertraut sein müssen oder dass das funktioniert. Also ja.
Also würde ich einen Playboy suchen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, in die Wirtschaftsecke zu gehen.
Es machen vielleicht nicht alle Läden, aber das sind Varianten, die ich gesehen habe. Tatsächlich, ja. Achso, ich kann noch mehr erzählen. Also wie wird unterschieden? Also das war jetzt die Variante, die ja noch vor dem Zeitschriftenlesen selbst steht. Man muss hier erst mal rankommen an das Objekt. Dann trägt man es nach Hause vermutlich.
Mhm.
Auch da kannst du von anderen Menschen gesehen werden. Also mit welcher Zeitschrift möchtest du gesehen werden?
Das hatte ich auch gedacht, weil ich nämlich im Zug mal mit meinem lustigen Taschenbuch saß und dann komisch angeguckt wurde. Und dann irgendwie das schnell weggeräumt habe und mir ein Buch rausgeholt habe und so. Das spielt schon eine Rolle, ne? Also.
Ja, also auf jeden Fall. Und auch weil, weil so Titel und Logos und Coverblätter sind ja auch weithin sichtbar.
Ja.
Und werden ja auch erkannt. Also man muss nur an das ikonische Playboy-Cover denken. Also das sowas wird erkannt. Aber auch andere Zeitschriften. Also ich meine, Vogue hat auch... ne, einen Schriftzug, den würde man auch erkennen von Weitem und so. Also, und dann kannst du sie zu Hause ausstellen, also fast wie ein Coffee-Table-Book hinlegen. Jeder weiß, wenn da Wallpaper liegt, interessierst du dich für Inneneinrichtung.
Ich gucke da auch hin bei Leuten. Also gerade in Badezimmern liegen die ja auch oft. Wenn man da sitzt, dann blättert man da durch und guckt, was ist das für ein Mensch, bei dem ich hier bin.
Genau, stimmt. Ja. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel.
Mhm.
Ja. Es gibt auch die Tendenz tatsächlich, dass Zeitschriften immer mehr so die Gestalt von so Coffee-Table-Books annehmen. Also immer mehr, also bunter und mehr buchähnlicher eigentlich werden. Also das Format größer wird, mehr Seiten.
Ja.
Genau. Aber es gibt noch mehr, wie man sich, also wie Zeitschriften unterscheiden, noch bevor man reinguckt und liest oder blättert. Nämlich wird es immer normaler, dass Zeitschriften Merchandise haben, T-Shirts und so ein Zeug, ja. Also mit Logos und oder Poster oder Drucke von Coverseiten, die besonders, also Titelblättern, die irgendwie besonders ikonisch sind, die soll man sich dann hinhängen. Also dieses New Yorker Cover ist ja ziemlich bekannt. Das sieht man manchmal in Küchen hängen. und ja, bei T-Shirts bin ich immer auf Thrasher gestoßen, was
so. Das ist auch eine Zeitschrift?
Ja. Eine Skateboarding-Zeitschrift.
Ich kenne die T-Shirts, ich kenne nicht die Zeitschrift. Ja.
Das ist, genau, ist eine Zeitschrift. Ja, gibt es auch immer noch. Da hat das Logo so ein Eigenleben entwickelt und wird immer noch, wird viel getragen. Also ich sehe das auch immer noch, ja. Also in der Zeitschrift, ne?
Mhm, ja.
Da geht es ja erst richtig los mit der Unterscheidung.
Mhm.
Und zwar, das kann man sich tatsächlich hier in dieser Zeitschrift, die ich mitgebracht habe, angucken. Also es werden nicht nur Menschen unterschieden, sondern es werden ja auch Dinge für Menschen unterschieden. Ne? Also
ja.
Was, mit was umgebe ich mich, in was kleide ich mich, was esse ich mich? Mhm. Was esse ich mich?
Fingernägel.
Also es werden ja auch Dinge für Menschen unterschieden. Nicht nur Menschen voneinander.
Mhm.
Also was, wie kleide ich mich, wie wohne ich, was esse ich und so weiter. Und das ist dann einfach so eine Seite wie hier, wo du deine Optionen vorgeführt bekommst.
Also hier verschiedene Klamottenstile, so, so ein Look mit Sonnenbrille, Jacken und so weiter für verschiedene Leute, ne?
Genau.
Mhm.
Hier bekommst du vorgeführt, welche Podcasts soll ich hören? Das ist vielleicht hier relevant.
Das ist spannend für mich, ja.
Genau, falls du es hier reinschaffst.
Ich dachte erst mal zum Gucken, aber...
Ach so, genau. Ja.
Andererseits komme ich immer schon nicht hinterher mit dem Nachhören bei meinen Podcasts.
Ja, und da hilft
cool,
wenn
wir es da reinschaffen, ne?
Dann, ja, dann hätten wir gewonnen.
Mhm.
Hier ist nochmal so eine Variante mit... was ziehe ich an? Ich habe ja... Ach so, genau.
Welche Jeans
hier
für
eine, ja, aber auch eine Modestrecke.
Mhm.
Die wird hier eingeleitet mit der die kleine Spießerin in uns atmet auf. Endlich wieder Karos.
Mhm.
Also die Figur des Spießers.
Leute sehen nicht spießig aus.
Ich nee,
wusste auch nicht,
nicht,
dass Karos spießig sind.
Ja, das muss man auch, glaube ich, alles nicht ganz wörtlich nehmen.
Mhm.
Und hier wird Humandifferenzierung explizit diskutiert. Es geht um Repräsentation. Ja, aber auch hier wird Humandifferenzierung explizit gemacht und besprochen.
Mhm.
Woke Entertainment. Diversität in Filmen und Serien.
Genau.
Ist ein Thema.
Das ist ja...
Bücher werden vorgestellt nur von Autorinnen,
mhm.
weibliche Worte überschrieben. Hier kommen wir in einen Bereich, den ich sehr interessant finde an Zeitschriften, und zwar die Aufforderung an LeserInnen, selbst aktiv zu werden und zu bewerten und auszusuchen und halt zu unterscheiden, also Unterscheidungshandeln in der Zeitschrift.
Mhm.
Auf dieser Seite werden dann Leserinnen gefragt auf Instagram, ist es okay, dies zu tun oder das zu tun oder nicht? Und
zum
dann
Beispiel?
wird das hier präsentiert.
So zu tun, als hätte man jemanden, den man kennt, nicht gesehen, weil man keine Lust hat zu reden.
Ja. Ja, nein. Also die Antworten, es geht, glaube ich, weniger um den Inhalt als darum, dass es irgendwie um so eine Art Mittun immer geht. Es ist immer die Aufforderung, man soll selbst irgendwie mitmachen und mithandeln.
Ja, man kann sich da auch gut vergleichen, wo man denkt,
genau,
ah ja, okay, die Mehrheit ist meiner Meinung.
Ja, ja.
Ich bin auf der richtigen Seite, so ungefähr.
Ja, die Bestätigung, genau.
Mhm.
Auf dieser Seite haben wir auch noch eine klassische Zeitschriftenkonstellation. Auf der einen Seite geht es nämlich um Self-Love und Körperform.
Mhm.
Auf der anderen Seite eine Anzeige für eine Anti-Aging-Creme. Sowas steht halt.
Das ist schon witzig, ja.
Ja. Und solche Kombinationen findet man natürlich ständig. Das steht dann einfach nebeneinander. Und das gehört dazu, also dazu, wie Zeitschriften funktionieren. Also diese Widersprüche gehören Medium halt dazu.
Ja, ich meine, das wird ja mir schon sehr gezeigt, dass man sich irgendwie regelmäßig neu einkleiden und modisch sein muss und so. Und in den Artikeln steht dann wahrscheinlich was völlig anderes, ne?
Genau, ja.
Mhm.
Zum Beispiel, ja.
Ich finde das verwirrend. Aber ich glaube, einer der Gründe, weshalb ich die so wenig lese.
Ja, das, also ich glaube, das fällt, diese Widersprüche fallen einem besonders dann auf, wenn man die Zeitschrift tatsächlich von vorne bis hinten liest.
Mhm.
Aber dafür ist sie eigentlich nicht gebaut.
Ja.
Also Zeitschriften sind eigentlich, oder wir sprechen hier von Magazinen, also sehr bildlastig. Und zeitgenössische Zeitschriften sind so gebaut, dass man sie nicht linear konsumiert sozusagen, sondern springen kann.
Ja.
Vorblättern, zurückblättern, überspringen Teile, sich nur Bilder angucken, nur ein Stück Text lesen, weiterblättern und so. Also so eine Art, eigentlich eine Art abgelenktes lesen. Mhm. Aber eigentlich in einem guten Sinne wird er ermöglicht. Also so, wie man einen Roman auf jeden Fall nicht lesen würde.
Ja. Ja, also ich glaube, so, wenn ich mir die angucke, dann ja häufig so in Arztzimmern und sowas. Und da sind sie, finde ich, dann auch genau richtig, weil da erwarte ich dann auch nicht irgendwie 20 spannende Artikel da drin, sondern ein bisschen bunte Bilder, ne? Also.
Ja, genau. Also das ist, dieses Format ist genau deshalb so gebaut für diese Art des Lesens. Und das muss man natürlich immer mit bedenken, ne?
Ja.
Wenn man sich das anschaut, dass es eine andere Art des Lesens ist.
Da machen sie aber auch so viel mehr Sinn. Ich habe gerade gelernt, ich habe keine Ahnung, wie man Zeitschriften liest. Ich mache es falsch und bin dann enttäuscht.
Ja, dieses von vorne bis hinten kriegt man ja auch so eingebläut.
Ja, ja, ja.
In der Schule. Also man lernt ja nicht, man lernt nicht Zeitschriften lesen, man lernt Romane lesen.
Ja, genau.
Es gibt dann noch weitere so Binnengenres in der Zeitschrift, wo die LeserInnen an diesem Unterscheidungshandeln teilnehmen kann. Klassisch sind Horoskope. Also
ja, stimmt.
Man muss sich einordnen, ne? Welches Sternzeichen bin ich? Und dann liest man das und ist dann für den Moment nur Stier, was genau. Auch immer. Ne? Und das ist halt genau ein typischer Bestandteil von einer Zeitschrift. Genauso diese Psychotests, die auch gerne in Frauenzeitschriften auftauchen.
Die sind aber auch spaßig.
Die sind spaßig.
Ja.
Aber auch da ordnest du dich selbst ein und gehörst dann vermeintlich zu irgendeiner Art von Gruppe. Also die besonders abenteuerlustig sind oder besonders schüchtern oder whatever, dann können die ja sogar noch eigene Labels bekommen, die dann ja auch sehr kreativ sein können. Dann werden diese einzelnen Gruppen gerne noch repräsentiert, vielleicht durch irgendein Celebrity, irgendein Tier, auch das gibt es. Also es sind so eine interessante Zusammenstellung einfach. Welcher Typ bin ich? Wäre so eine Variante davon, die dann eher Richtung Mode geht, ne? Herbst, Winter, sowas zum Beispiel. Dann gibt es aus dem Bereich Beauty die ganzen Varianten mit Teint, Haare und so weiter. Also da geht es auf der einen Seite natürlich darum, um Konsum. Auf der anderen Seite geht es darum, dass es irgendwie Spaß macht, in dieses Unterscheidungshandeln, das einem angeboten wird, einzusteigen in der Zeitschrift.
Ja.
Und in dem Sinne sind Zeitschriften schon für Humandifferenzierung einfach interessante Objekte, weil sie einem da sehr unterschiedliche Varianten anbieten, mit denen man so spielen kann. Also das ist ja, wenn ich da meine Haarstruktur herausfinden will oder dergleichen, dann ist das für den Moment interessant, dann blätter ich weiter, dann kommt das nächste Angebot.
Die Haarstruktur hat man dann wahrscheinlich schon wieder vergessen, oder?
Vielleicht.
Ja.
Ja. Genau.
Und wie gehst du bei deiner Forschung vor? Also du machst diese, wie untersuchst du das?
Ich lese sehr viel Zeitschriften, wie gesagt. Ich gehe auch in Bibliotheken und in Archive und wenn ich mich, also gerade für diese Zeitschrift, von denen ich schon, also aus den 80ern, an die kommt man ja so nur schwer ran. Da bin ich in Bibliotheken gegangen. Ich habe mir auch Zeitschriften in digitalen Datenbanken angeguckt, was noch eine ganz andere Leseerfahrung wiederum ist, weil bestimmte Teile der Zeitschrift dann nicht richtig dargestellt werden können, wenn die digitalisiert worden sind. Das verschwindet dann, wenn man sie auf dem Bildschirm betrachtet. In meinem Vorgehen ist es so, dass ich mich halt besonders für die Zeitschriftenseite interessiere. Also was passiert auf der Seite? Also wie spielt das Design zusammen mit Abbildungen, mit Fotos, Illustrationen, Ornamenten, Text?
Was sind das für Ornamente dann da?
Es gibt alles Mögliche. Gern genommen sind auch so freifliegende Hashtags, irgendwelche Emojis, die auf einmal auftauchen. Es kann alles Mögliche sein, historisch. Wenn man ins 19. Jahrhundert guckt, werden Textblöcke gerne durch irgendwelche Blumenranken getrennt. Mhm. Sowas. Was man auch gerne überliest, aber trotzdem sind es ja auch Leseanweisungen.
Was das Ganze einfach so ein bisschen hübsch macht, ne? Oder?
Auch, ja. Mhm. Ja. Genau.
Und reagieren die Zeitschriften eigentlich auch auf deine Forschung? Also, und musst du eigentlich auch dann in diesen Zeitschriften, wenn du darüber was forscht, auch Expertin für das Thema sein? Oder reicht es, Expertin für Zeitschriften zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist insgesamt so eine Krux an der Zeitschriftenforschung und Magazine Studies, weil Zeitschriften ja einfach alles Mögliche enthalten können.
Genau,
ne?
Deswegen stelle ich mir das Feld so interdisziplinär
vor. Ist es auch, ja. Also Zeitschriftenforschung ist sehr oft kollaborativ auch. Mhm. Oder wenn du dir sowas wie Special Interest Titel anguckst, dann sollte man wahrscheinlich schon in irgendeiner Form Experte sein. Oder man wird es, wenn man halt die Zeitschrift einmal wirklich lesen muss. Also ich habe mich sehr viel in Fashion Studies zum Beispiel einarbeiten müssen. Ja, andererseits ist es auch so, dass gerade Menschen, die ExpertInnen in einem ganz anderen Feld sind, dann interessante Bücher über Zeitschriften auch schreiben, die nämlich in ihrem Feld relevant sind und dann halt aus einer anderen Perspektive auf die Zeitschriften schauen, als ich, die ich aus der Zeitschriftenforschung komme, also mich explizit für das Medium interessiere. Aber ja, man eignet sich schon dann Wissen an, einfach dadurch, dass man diese Zeitschriften liest und stößt auf hunderte Rabbit Holes auf diese Art und Weise und wird dann, glaube ich, auch zum Teil selbst Expertin irgendwann.
Und mich würde noch interessieren, haben Zeitschriften sich geändert seit den 80ern oder so? Sind die, also nicht nur jetzt vom Format, dass sie dicker werden oder so, sondern haben sie sich auch inhaltlich geändert oder von den Kategorien, in denen Menschen unterteilt werden oder Menschen, die da dargestellt werden?
Also Menschen, die dargestellt werden, auf jeden Fall. Der Diskurs ist in den Zeitschriften auf jeden Fall angekommen. Es geht diverser zum Hinblick auf Hautfarbe, Körperform, auch Alter, gerade in den Frauenzeitschriften. Ne? Ja, das wird dann auch in den Zeitschriften selbst natürlich thematisiert. Aber ich glaube, die interessantere Entwicklung ist eigentlich, dass neue Zeitschriften, also neue Titel entstehen. Kleinere, nischigere aus dem Independent-Bereich, die dann insgesamt sich halt dann an Zielgruppen wenden, die halt vorher nicht adressiert wurden. Und da habe ich hier zum Beispiel was mitgebracht, Girldom aus England, die sich an junge, queere, nicht weiße Frauen richtet. Und die war tatsächlich also für diesen Indie-Bereich recht erfolgreich und hat da so ein bisschen was bewegt, obwohl sie auch in nur sehr kleiner Auflage erschienen ist.
Ja.
Wurde das sehr wahrgenommen, irgendwie, dass das auch funktioniert. Ja.
Also das ist so eine, ich beschreibe das mal kurz, so eine hochglänzende Zeitschrift mit drei Frauen auf dem Cover, mit, würde man sagen, unterschiedlichen Hauttönen. Eine mit einem Hijab, die einfach so in die Kamera lächeln, vor so einem blauen Hintergrund. Das ist aber ein anderes Papier, oder?
Ja, das insgesamt fühlt sich das hochwertiger an, ne?
Und die meisten Bilder sind Zeichnungen, das finde ich auch interessant. Oder so Fotos, die irgendwie einfach nach Schnappschüssen aussehen teilweise. Sieht schon völlig anders aus, ja.
Ja, gibt es leider auch nicht mehr. Die lief von 2015 bis 2023. Auch wie gesagt, in einer relativ kleinen Auflage. Aber sie hat
super viel Text.
Ja, genau. Wurde aber sehr wahrgenommen. Die wurden eingeladen, um, ich glaube, in der Tate eine Ausstellung zu kuratieren. Die haben mit dem Guardian, der englischen Zeitung, kooperiert. Und da wurde auch immer sehr darüber berichtet. Natürlich, ich meine, das ist natürlich, dass sich der Guardian dafür interessiert, okay.
Ja.
trotzdem, das war irgendwie als Projekt erstaunlich erfolgreich, muss man so sagen. Trotz der Nischenhaftigkeit. Und,
schon aber auch eine große Nische, oder?
Ja. Ja, genau. Die Nische ist groß, aber sie wird auch gefüllt von sehr, sehr vielen Titeln.
Ja, gut,
und
das stimmt.
Die Leserschaften der einzelnen Titel sind wiederum sehr, sehr klein. Mhm. Also es ist eine riesige Spezialisierung.
Mhm.
Oder genau. Das muss man, glaube ich, dazu wissen. Aber dieser Nische geht es irgendwie sehr recht gut. Also im Gegensatz zum Mainstream in Anführungszeichen, ne, wo ja eigentlich die Auflagen sinken und das alles so ein bisschen schwieriger ist. Es ist da halt anders. Und das ist ein Bereich, der uns auch tatsächlich, also oder auch mich sehr, sehr interessiert, was dort passiert und wie dort auch ja, Humandifferenzierungen passieren und auch reflektiert werden sehr stark. Also es wird darüber nachgedacht oder geschrieben in Bildern bearbeitet, so was ist anders, wer ist anders, wie blickt man auf die anderen, auf sich selbst und so weiter. Ja.
Und wie kommt es, dass die Nischen so erfolgreich werden und der Mainstream nicht so, oder?
Da kann ich eigentlich nur spekulieren, aber ich denke, dass es wirklich, dass der Niedergang des Mainstreams halt Platz schafft für diese neuen Projekte und dass es einfacher ist, LeserInnen zu erreichen, wenn man online zum Beispiel sie ansprechen kann und auch die Zeitschriften selbst vertreiben kann.
Da sind ja eh ganz viele neue Spaces entstanden, wo man dann sich austauschen kann. Da kann man sich da natürlich auch von seinen Zeitschriften erzählen. Ne?
Genau, ja. Also eine Szene, die sehr lebendig ist, haben wir immer wieder gemerkt in der Forschung. Ja.
Das heißt, den Nischenthemen stört die Digitalisierung gar nicht, sondern eher im Gegenteil.
Ja, genau. Also es ist eigentlich fast widersprüchlich, ne, wenn man denkt, das Internet führt dazu, dass Print verschwindet, aber es ist gar nicht so. Also es hilft diesen kleinen Projekten, hilft es, weil es auch billiger geworden ist, Magazine zu produzieren. Es ist einfacher geworden, das mit anderen zusammenzumachen, die nicht am selben Ort sind, eine Zeitschrift herzustellen. Und es ist einfacher, sie zu verkaufen, ne, nämlich am Handel sozusagen vorbei.
Mhm.
Ja.
Ja, das stimmt. Also für den Bahnhofskiosk fände ich das nämlich jetzt tatsächlich schon nischig. Wobei jetzt auch zumindest nischig genug, dass da nicht 5 verschiedene Zeitschriften stehen.
Ja. Aber also die meisten sind tatsächlich nicht im Zeitschriftenhandel erhältlich.
Ja.
Aber manchmal bin ich wirklich erstaunt, was ich auch an so kleineren Städten manchmal im Bahnhofsbuchhandel stehen sehe.
Vielleicht kommt es auf den Bahnhofsbuchhändler drauf an, was der
was halt
findet.
Ja, und was auch KundInnen so nachfragen und was dann ins Programm genommen wird. Es ist schon oft interessant, wenn man sich das mal genauer anguckt und halt wirklich überraschend, ja.
Also wenn das jetzt an der Bahnhofsbuchhandlung steht und ich suche was für die Zugfahrt, würde ich das vielleicht auch spannend finden, wenn ich keine queere Woman of Color bin. Mhm. Also
ja, das ist ja auch eine Affordanz der Zeitschrift sozusagen, dass du in diese vielen kleinen Welten, die diese Zeitschriften repräsentieren, reingucken kannst, wie als Gast. Also
ohne, dass ich irgendjemanden nerve oder so.
Du musst nicht Fallschirm springen können, aber kannst halt in die Szene reingucken, wenn du dir den Fallschirmspringen heute oder was auch immer es da gibt kaufst.
Ohne Angst durch irgendwelche Fettnäpfchen.
Genau.
Ja. Und du hast ja auch noch Zinsling.
Zins, ja.
Genau. Was unterscheidet die jetzt von einem Independent-Magazin und was ist eigentlich ein Zin?
Ja, das ist auch wieder ein großes Thema und ist nicht so einfach zu definieren, was ist ein Zin. Also eine einfache Definition wäre, es ist nicht kommerziell, nicht professionell. Hat eine Kleinstauflage, ist selbst hergestellt, selbst gemacht, selbst produziert, selbst verteilt.
Mhm.
Und es wird hergestellt ohne diesen Blick auf die Zielgruppe offensichtlich. Also Zines machen keinen Gewinn.
Ja.
Es sind Amateurpublikationen. Und sie entstehen oft aus eigenen Szenen und bleiben dann auch in denen. Und wenn man im Archiv zum Beispiel, habe ich alle möglichen Zines mir auch mal angeschaut. Auch historische, also beziehungsweise historische aus den, weiß ich nicht, von den letzten 50 Jahren oder so. Die sind so in ihrem Kontext, ihrem jeweiligen Kontext verankert, dass man vieles einfach nicht mehr versteht, wenn man die liest. Also die sind sehr, in vielen Fällen sehr genau verwurzelt in dem Kontext, aus dem sie entstanden sind. Ich habe das, was ich jetzt hier mitgebracht habe, sind unterschiedliche Genres. Also das, was zurzeit sehr populär ist, ist das Persine, das Personal Zine, was so in einem Ton oder ja, was so erinnert an eine Mischung aus Brief- und Tagebucheintrag. Und genau, die eine persönliche Gedanken, Ansichten, Ideen einfach versammelt.
Das ist dann vor allem für Freunde und Bekannte, oder?
Nee. Das ist für wen auch immer, wen das interessiert. Also man kann, viele werden von den Zinesters selbst verkauft. Auch online oder auf Zine-Fests kann man sie kaufen oder auch tauschen, wenn du selbst ein Zine machst. Kannst du es tauschen. Und aber trotzdem ist natürlich ist eine Kleinstauflage. Es gibt, kannst du ja sehen, das ist einfach fotokopiert.
Genau.
Du dieses hast hier, was
so ein rosa Papier.
Ja. Und es ist vom Format. Was ist das?
A6.
A6. Okay. Also schon sehr klein und einfach getackert in der Mitte einmal. Und ja, diese Zines sind halt interessant für uns, weil man so einen Einblick kriegt halt in alle möglichen subkulturellen Nischen, die es so gibt. Und dass genau das dann auch dort verhandelt wird.
Das heißt, bei Butch No Fam Nummer 14 ist wahrscheinlich dann, geht es um Gender oder?
Ja. Identität.
Ja.
Aber auch alles mögliche andere. Also das ist gerade tatsächlich ein Zine, was ich sehr gerne lese. Und man kann auch sehen, wie bestimmte Eigenschaften erst zu Identitäten werden, hatte ich den Eindruck, weil hier dann auch erwähnt wird, dass geimpft sein zur Identität wird. Es wird dann aufgezählt mit,
total,
ich bin vegan und ich bin geimpft.
Das war, hatten viele Leute ja auch in ihrem Twitter-Profil dann immer die Anzahl der Impfungen mit den kleinen Spritzen.
Und sowas kann man genau dort dann auch mit beobachten, dass das irgendwie Teil des Selbstverständnisses wird oder wie man sich selbst, ja, eine Teil der Identität ein, ne? Ja. Was haben wir noch?
Hier ist eins, das handschriftlich gemalt ist, das ist dann noch kleiner, das ist
A7.
Mit Gelb, mit What does your button mean? Das ist gefaltet einfach, ne?
Ja. Nee, du kannst auch so blättern.
Ja, genau, aber es ist...
Ja, genau, es ist einfach ein A4-Blatt gefaltet.
Das ist aber eher, um Leuten zu erklären, was der Button bedeutet, Pronomen. Wo man seine Pronomen drauf hat.
Genau, ein Infozine. Ja.
Das ist aber eigentlich ganz praktisch, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man irgendwie falsch gegendert wird, kann man sagen, hier.
Genau, mit Broschüre.
Genau. Gleich weißt du es, dann ist total praktisch.
Ja. Genau. Und dann habe ich hier noch eins, was zu...
The Joy of Exploring the World with Geocaching.
Genau. Da geht es um das Hobby Geocaching. Und hier kommen wir näher an den Ursprung des Zines sozusagen. Das ist so eine Art Mini-Fanzine. Und also Zine ist tatsächlich die Abkürzung für Fanzine und Fanzine ist ja wiederum die Abkürzung von Fan Magazine.
Ja.
Und das ist, also was das Zine, also wo es herkommt, diese Form ist halt das Fanzine aus den 1930er Jahren von den Science-Fiction-Fans.
Ja.
Und das hier, das Persine, ist halt im Gegensatz dazu mehr so, ja, das ist Selbstausdruck und ja, wie so eine Art Bühnenflüstern kommt mir das immer vor. Also weil es klingt, dass der Ton in Persiens ist ja oft, hat halt dieses Tagebuchartige, ne? Sehr persönliche und intime, aber andererseits zirkulieren die Objekte ja dann doch und du kannst sozusagen mitlesen, ne? Was die Scenes da schreiben. Aber es ist, man fragt sich immer, ist es für mich gedacht oder ist es nicht für mich gedacht? Also es ist oft zwiespältig in dieser, in der Adressierung. Aber es macht es auch sehr interessant. Also es ist so halb öffentlich, halb privat, als ja, so der Raum, in dem das, die Kommunikation so stattfindet.
Ich mache auch gleich noch Fotos von den Scenes, dann können die Hörenden das bei Instagram dann mal vielleicht angucken.
Ja, das genau, das Medium ist etwas schwierig ins
Auditive. Man kann es vorlesen, aber ich glaube, da wird die Folge zu lang.
Ja, aber ja. Man kann hier für ASMR.
Ja.
Okay.
ASMR, zu laut für Tamara.
Sorry.
Die hier gerade Producer macht.
Ich bin kein ASMR-Fan.
Okay.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Indie-Max und Zines?
Ja, auch da sind die Übergänge natürlich verschwommen, aber ich würde sagen, dass Indie-Magazine, also der Begriff kommt aus der Szene selbst und ist nicht unumstritten, also unabhängige Magazine, Independent Magazines, die sind auf jeden Fall professioneller gemacht und sie werden verkauft ausschließlich und haben den Anspruch halt tatsächlich, Profit zu machen in irgendeiner Form, also auf jeden Fall bei Null rauszukommen, was man bei Zines, spielt das keine Rolle. Aber es ist halt immer noch so, dass die MacherInnen, also haben keine, sind nicht an irgendwelche großen Verlage angeschlossen, sondern die machen das selbst unabhängig am Küchentisch. So.
Also quasi ein kleineres Team.
Genau, ja, ja. Aber sie sind, die Orientierung, würde ich sagen, ist eher bei dem Indie nach oben, hin zum Mainstream, in Anführungszeichen. Während das bei Zines halt überhaupt keine Rolle spielt. Bei Zines ist es eigentlich so, dass es die, das kann aussehen, wie man halt will, dass es aussieht. Und das hat mit, ja, mit dem Markt an sich halt überhaupt nichts zu tun.
Das ist ja dann auch ein reines Spaßprojekt, ne? Wo man sich dann Profit oder sowas Gedanken macht.
Ja. Und hier ist wiederum interessant, dass diese im Indie-Magazin diese Absetzbewegung vom Mainstream etwas ist, was aus humandifferenzierender Perspektive man sich natürlich angucken kann. Ne? Wie kann man selbst anders sein in diesen Publikationen? Also wie ist das anders sein? Wie verhält man sich zum Mainstream? Was ist das überhaupt? Und dergleichen. Und das wird zum Teil dann auch reflektiert und kommt zur Sprache und dann steht in Editorials oder so, wir machen das Magazin, das eigentlich fehlt für die LeserInnen, die sonst nicht angesprochen werden. Wir haben die ganze Zeit diese Frauenzeitschriften gelesen, aber das und das gefällt uns nicht, ne, was du schon angesprochen hast, dass das Körperbild, die weißen, schlanken Models, die wollen wir hier nicht. Wir machen das jetzt halt komplett anders. Und wie anders das dann ist, muss man sich halt angucken und kann man drüber diskutieren auch. Aber das ist so, ja, so eine Art Haltung, die da oft dahinter steht. Und aber wie gesagt, sind die Grenzen verschwimmen zum Teil. Also man könnte auch in dem Kontext von einer Art Post-Zine sprechen, also Zines oder Publikationen, die noch so Zine-artig sind, aber die trotzdem den Weg, also andere Verbreitungswege erschlossen haben, die in irgendwelchen spezialisierten Geschäften auf einmal auftauchen, sich aber dann zum Teil wird der Zine-Begriff immer noch benutzt von allen möglichen Publikationen. Das ist auch so ein flottierender Begriff, der so breit liegt. Und wenn man sich als besonders Also wenn man eine Publikation dann als besonders authentisch oder so markieren will, dann nennt man es als Zine, auch wenn das eigentlich, was weiß ich, ein Kundenmagazin ist. Okay. Oder so. Also das ist, ja, es ist ein etwas, also es gibt da interessante Konstellationen, aber generell muss man, glaube ich, sagen, dass die Indie-Magazine sind die professionelleren, aber immer noch von LiebhaberInnen gemachten Publikationen, die sich eher nach oben sozusagen orientieren, potenziell.
Die Zeitschriften sind dann quasi einfach von großen Teams mit viel Geld dahinter und oder das ist dann eigentlich der Hauptunterschied, oder?
Viel Geld auf jeden Fall nicht.
Nee.
Beim Indie.
Nee, bei den Zeitschriften, die nicht mehr Indie sind.
Ja, genau. Ja, genau. Da ist dann Verlag dahinter oder so, Bauer, was auch immer. Ja.
Super teure Fotografen.
Zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja, aber wobei es auch so ist, also es gibt da alle möglichen Schnittstellen. Also wie ich habe ja drüber gesprochen, diese Zeitschrift ID 1980 in London, gegründet von Terry Jones, der hat Vogue verlassen, um das dann zu machen. Also die Variante gibt es tatsächlich auch im Indie-Bereich von Leuten, die schon ein Standing hatten bei großen Zeitschriften, die gesagt haben, das wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr. The Face wurde auch so gegründet, auch in den 80ern, aber Beauty Papers ist eine Zeitschrift, die Indie-Zeitschrift, die es jetzt gibt, die von zwei, ich glaube, Stylistinnen gemacht wurde, die auch professionell unterwegs sind in diesem Markt, aber die gesagt haben, eigentlich wollen wir für die nicht mehr arbeiten, sondern wir machen das jetzt selbst, wir machen unsere eigene Zeitschrift. Und so gibt es da halt allen möglichen Arten von Austausch. Andererseits gucken Mainstream-Zeitschriften auf die Indies, um zu sehen, was ist neu, was kann man anders machen und sich so, man könnte sagen, inspirieren lassen. Vielleicht wollen sie auch klauen. Also, das ist schwierig. Mhm. Aber ein sehr dynamisches Verhältnis und interessant zu beobachten auf jeden Fall. Ja.
Gibt es noch eine Frage, die ich nicht gemacht habe, die du gerne noch hättest? Weil ich hatte jetzt bei vielen Sachen, das haben wir schon so grob. Okay, mich würde noch interessieren, wie das bei Zines und bei Indie-Magazinen mit den Inhalten aussieht im Vergleich. Also wir hatten ja schon ein bisschen den Vergleich zu den Mainstream-Magazinen, aber so eher in Bezug auf, werden die viel auch gerade, weil sie im Kontrast stehen oder auch im absichtlichen Kontrast irgendwie zu einem Mainstream auch aktivistisch genutzt? Sind die Inhalte vielleicht auch politischer oder werden sie auch gerade bei Zines vom Aussehen her, finde ich, denkt man auch gleich an so ein bisschen so Flyer oder so Flugblätter oder sowas, was da vielleicht der Zusammenhang ist zwischen diesen Medien?
Ja, ist eine sehr gute Frage und tatsächlich ist Aktivismus ziemlich wichtig, wird aber in unterschiedlichen Formen stellt sich das dar im Zine und im Indie. Also im Zine, das Zine ist ja eine klassische Form des aktivistischen Publizierens oder Urgent Publishing, ist ein Begriff. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, The Abolition of Work. Und dieses kleine Zine nennt sich Samizdat. Das ist ein historischer Begriff in kommunistischen Regimen. Waren das so verbotene, kopierte Schriftstücke, Samizdat. Und dieses kleine Zine stellt sich halt so in die, wie sagt man?
Tradition?
In die Tradition. Also dieses kleine Zine stellt sich in die Tradition von Samizdat. Und es geht um Arbeit aus einer, aus aktivistischer Perspektive. Es gibt ganz sehr viele anarchistische Zines, massenweise, bei denen die Publikation halt in Papierform auch dann daher rührt, dass sie sich so leicht verbreiten lassen, ohne dass man zum Beispiel herausfinden kann, wo sie eigentlich herkommen. Oder Es gibt sie online zum Ausdrucken. Es geht einfach da gerade um die möglichst viele Menschen zu erreichen. Die sehen dann auch anders aus als Zines, die wir vorhin besprochen haben, als zum Beispiel ein Persien oder auch ein Art-Zine, wo ganz andere Elemente im Vordergrund stehen. Bei den Indie-Magazinen gibt es einen großen Bereich, der sich mit Ökologie und Klimawandel auseinandersetzt. Und zwar das dann auf eine gefälligere Art, als das ein Zine machen würde, was ja eher so ein bisschen rough aussieht. Also das hat nicht so große Schauwerte, aber bei Indies ist das ja anders. Die sind, können dann durchaus in so hochwertigen Hochglanz-Look daherkommen und das, ne, steckt dann auch in der Produktion mehr, mehr Sorgfalt. Und in dem Bereich gibt es tatsächlich sehr viel, habe ich den Eindruck. Climate Zines oder Clay Zines oder wie man sie nennen möchte. Da tut sich einiges. Und dann ist sowas wie Girl Dem, könnte man auch schon fast unter so was Aktivistischem einordnen. Obwohl die natürlich weit weniger radikal sind als das, was wir in Zines finden. Aber die Themen, die dort angesprochen werden, das hat natürlich alles auch einen aktivistischen Impetus. Also die wollen was ändern an Repräsentationen und an gesellschaftlichen Problemen und so weiter. Also es ist, es findet schon statt, aber gerade bei den Indies ist das halt nur ein Bereich. Also da gibt es dann auch den großen Bereich, wo es um alle möglichen Lifestyle-Themen geht. Siehe Kinfolk, ist auch immer, fällt da auch immer noch rein. Oder auch solche Spielereien, wie das, was ich hier mitgebracht habe, Pilot, ein Indie-Magazin, das dritte Heft ist ein Spiel. Also wenn man das auspackt, ist das ein großes Poster. Man kann sich hier, da kann man sich daraus Spielfiguren basteln. Und dann zieht man auf diesem riesigen Poster von einem Artikel zum nächsten. Es gibt dann bestimmte Regeln. Das wäre das Gegenteil von dem, was du meinst. Das ist hier, das wäre dann wirklich eine irgendwie ästhetische Exploration des Magazinformats. Ja.
Aber auch da wieder interessant, dass sich diese, wie du, glaube ich, recht am Anfang erwähnt hast, diese Gimmicks und die ganzen Sachen, die Formate und so weiter irgendwo immer weiter auch ausdifferenzieren, dass es immer wieder was Neues gibt.
Ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Und auch, das passiert natürlich auch dadurch, dass technisch immer mehr möglich wird, aber auch dadurch, dass gerade in diesem Indie-Bereich wird extrem viel experimentiert. Also es gibt die verrücktesten Magazinformen da zu entdecken. Ja. Also ist dann das Magazin eigentlich als Kunstobjekt im Endeffekt. Manchmal gibt es da gar nicht mehr viel zu lesen. Mich fasziniert an Zeitschriften die unglaubliche Formvielfalt. Es gibt für alles eine Zeitschrift. Und es fasziniert mich gerade an diesen Lifestyle-Magazinen, dass das sehr alltägliche Objekte eigentlich sind, über die man sich sonst nicht so richtig Gedanken macht, wenn die zum Beispiel in der Arztpraxis rumliegen oder bei irgendjemandem im Korb im Badezimmer rumstehen. Aber wenn man sich eingehender damit beschäftigt, gibt es einfach sehr viel zu entdecken. Und das finde ich tatsächlich faszinierend.
Ach, schön.
Okay.
Achso, ja, und bei Spotify kann man immer noch eine Frage an die HörerInnen stellen. Gibt es da was dich interessieren würde?
Mich würde interessieren, welche Zeitschriften die HörerInnen lesen, ob in Print oder digital.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ab der nächsten Folge bin ich leider nicht mehr zu hören. Ich wechsle meinen Job und bedanke mich beim gesamten SFB-Team und bei euch. Ich bin gespannt auf die nächsten Themen und schalte bei der kommenden Folge wieder ein. Euer Marco.